Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Ricky Reck.
Dieses Trigon zwischen Mond und Uranus verleiht uns große Aufmerksamkeit. Und hiermit begrüße ich alle Hörschaffenden zur 246. Folge von Verkocht und Abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Geburtstagskind Ricky Reck.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Du musst dich nicht selber beglückwünschen. Das machen wir, das machen wir hier mit dieser astrologischen Einführung des 29. Januars 1968.
Ach so, jetzt verstehe ich den Zusammenhang. Ich dachte gerade, was hat der denn geraucht?
Das ist, ich hab gerade dein Geburtsdatum gegoogelt und geguckt, was denn da an dem Tag so passiert ist. Und irgendwie war das Trigon zwischen Mond und Uranus irgendwie besonders wichtig um 0.16 Uhr. Keine Ahnung. Ich wusste, dass ich dich damit schön verwirren kann.
Allerdings.
Also es ist interessant, was es für ein Quatsch alles über vergangene Tage im Internet gibt.
Ja, klar.
Du hast übrigens, heute hat auch Tom Selleck Geburtstag, falls es dich interessiert.
Schön. Ja. Lebt er noch?
Das weiß ich gar nicht. Lebt er noch?
Ja, auch nicht.
Man weiß es nicht. Weißt du denn, an welchem Wochentag du geboren wurdest?
Nee.
Ich schon.
Es war kein Sonntag. War es ein Samstag?
Nee.
Auch nicht?
Nee. Nee, so richtig schön auf einen Montag.
Ein Montagsmodell.
Du bist so ein richtiges Montagsmodell.
Ja, das wusste ich.
Was ich aber natürlich nicht rausfinden konnte, weil das steht natürlich nicht im Internet. Wie weißt du denn, wie viel Uhr?
Ich glaube vormittags, also 11 Uhr irgendwas.
Ah ja, weil auf dieser komischen Astrologie-Seite, auf der ich war, da hätte ich jetzt auch was über die Uhrzeit noch rausfinden können. Aber das habe ich mir...
Nee, nichts, absolut nichts Besonderes. Meine Tochter hat mir total die Tour versaut, weil die war ausgerechnet, beziehungsweise die Wehen haben eingesetzt am Abend des 12.12.12. Und sie hat sich eine Stunde zu viel Zeit gelassen.
Das fuchst mich bis heute. Was, den 12.12.13 dann jetzt, oder was?
Nein, einen Tag, nicht ein Jahr.
Ach so.
13.12.
Ach so, ja. Oh, ein Jahr verspätet geboren worden. Ja. Total, so kommt er total verschrumpelt.
Ja, sie konnte schon sprechen, als sie rauskam. Sie ist rausgelaufen.
Naja, gut. Wir zünden hier mit Kerzen an und essen virtuell ein Stück Kuchen.
Und ich puste sie virtuell aus.
So. Das ist schön. Ja. Hast du denn bisher einen schönen Tag gehabt?
Och, ist ein Donnerstag.
Ja, es ist ein Donnerstag. Es ist der verkocht und abgedreht Donnerstag.
Das ist richtig. Das ist natürlich der Höhepunkt der Woche. Mhm. Und in diesem Bewusstsein habe ich diesen Tag begangen.
Sehr gut. Es ist, glaube ich, der erste Geburtstag, den wir hier begehen. Kann das sein?
Keine Ahnung.
Ich bin mir ziemlich sicher. Wobei die Chance eigentlich sehr gering ist, die auf die letzten 4 Jahre betrachtet. 5.
Das
4.
Stimmt. Machen wir das schon seit 4 Jahren?
Ja, weißt du, wie lang Corona her ist?
Ja, jetzt wo du es sagst.
Also das ist, wir sind ja ein Kind des Coronas, also dieser Podcast, und das ist schon einige Zeit her.
Das stimmt.
Wow. Womit ich direkt übergehe.
Links rein, rechts raus, aber meistens bleibt es hängen. Neues aus der Kategorie unnützes Wissen.
Ich dachte mir, wenn wir nämlich schon bei dem Thema sind. Ich habe nämlich, manchmal liest man doch noch so schöne Sachen aus der Corona-Zeit, ne? Oder nicht schöne Sachen, aber so skurrile Sachen, die passiert sind. Zum Beispiel irgendwie ein komischer Lama-Podcast, der immer wieder entstanden ist. Mhm, nee, Quatsch. Aber hast du schon mal was vom Elbschlosskeller in Hamburg gehört?
Nee.
Das ist eine der Kultkneipen auf der Reeperbahn in Hamburg. Mhm. Und die mussten während der Corona-Zeit eine Sache machen, die seit 70 Jahren vorher nicht getan haben. Nämlich die Tür zu. Die haben ohne Scheiß, ich hatte da schon mal vor Jahren von gehört, ich glaube, das war sogar in der Pandemie, aber ich habe das letztens wieder gelesen. wie gesagt, die mussten die Türen erstmalig, also ich glaube, die Tür war schon mal zu, aber die mussten halt erstmalig abschließen. Ging gar nicht, weil das Schloss völlig zugerostet war und es gab auch gar keinen Schlüssel für die Kneipe. Die haben wirklich 70 Jahre lang 24/7 offen gehabt. Und der, wow, der jetzige Besitzer, also das ist, wie heißt der Daniel sowieso? Der ist irgendwie in dritter oder vierter Generation und ne, der Laden ist nie, der war 70 Jahre lang offen.
Wow.
Und dann mussten die den Schlüsseldienst rufen. Und
zum Abschließen.
Der Schlüsseldienst sagte auch, dass er seit seinen langen Berufsjahren zum ersten Mal gerufen wurde, um eine Tür zuzuschließen. Eine schöne Corona-Geschichte.
Ja. Sowas gibt es nicht mal in Köln.
Ich frage mich auch, gibt es da nicht so Gesundheitsamt auf Vorschriften? Das ist, also so ein Laden muss doch mal zum Putzen zu sein, oder?
Es gab tatsächlich mal eine, wie haben die das früher genannt? Eine Polizeistunde, glaube ich, ne?
Weiß ich nicht.
Zu der jede Kneipe spätestens geschlossen sein muss. Die wurde dann irgendwann verlängert. Ich glaube, von 1 auf 3. Und dann wurde die nochmal verlängert und es wurde vorgeschrieben, dass die Kneipe mindestens 1 Stunde geschlossen sein muss, um putzen zu können.
Oder jetzt so ein McDonald's oder Burger King, die haben doch auch nicht 24 Stunden am Stück auf, oder?
Ne, ich glaube 23 tatsächlich.
Ja, ne? Mhm. Ich meine, wenn ich jetzt so vom Elbschlosskeller spreche und der hat 70 Jahre auf, ich kann ihn ja bis hierhin riechen. Ne? Ich weiß ganz genau, wie das jetzt heutzutage noch da drin riecht, obwohl da schon seit 10 Jahren nicht mehr geraucht wird. Wobei, wahrscheinlich wird da noch geraucht. Ne?
Ja, ja. Und die eine Stunde, die zum Putzen geschlossen haben müssen, die wird bestimmt nicht zum Putzen genutzt.
Nee, und außerdem mussten die da ja nicht die Tür abschließen.
Ne, muss man ja auch nicht, genau.
Also da war ja jemand da zum Putzen, vielleicht.
Ja.
Okay. Es gab doch damals, war das nicht in Essen damals, wo es auch so einen Laden gab, wo man morgens um 5 noch hingehen konnte, wenn alles andere schon zu hatte?
Es gab in Mülheim eine Kneipe auf der Eppinghofer Straße, Marlos Nachtcafé.
Ja, ach, das war in Mülheim.
Mülheim, ja.
Ich erinnere mich dunkel. Also dunkel daran. Da ist man ja nicht hingegangen, wenn man so topfit war, ne?
Nee, in der Regel hätte man eigentlich nach Hause gehen müssen, aber.
Ja. Aber ich glaube, das gibt's jetzt gibt's ja in jeder Stadt, ne? Also so eine Restebar.
Ja, wahrscheinlich.
Also hier in Köln gibt's ja auch den. Wie heißt das denn hier in Köln nochmal? Ach verdammt, in Köln gibt es natürlich auch so ein Ding, wo man hingeht, wenn gar nichts mehr geht.
Mhm. Wahrscheinlich mehrere.
Ja, aber es gibt einen, so einen sehr bekannte. Verdammt, komme ich jetzt nicht drauf. Egal. Hast du denn auch was Unnützes mitgemacht?
Natürlich. Total unnütz. Jedes Jahr sterben durchschnittlich 100 Menschen am Ersticken durch Kugelschreiber.
Weil man darauf einen Teil abbeißt oder?
Ein Teil oder ganz? Also, viele Leute kauen ja so drauf rum und keine Ahnung, ob die irgendwo mit dem Ellbogen drankommen, dass der ganze Kugelschreiber den Hals runtergeht oder Teile davon.
Boah, was ist das denn für eine Statistik? Wo wird denn sowas erhoben?
Das weiß ich auch nicht.
Also das kommt mir aber sehr an Haaren herbeigezogen vor.
Also es gibt ja so Sachen wie den Darwin Award und so, wo auch gerne solche.
Erklär mal ganz kurz für Menschen, die davon noch nichts gehört. Ich hatte da mal eine CD von. Ich hatte mal einen Darwin Award CD.
Also ich dachte, du wärst schon mal drin vorgekommen. Nee. Nee, das ist ein Preis, der vergeben wird für die dümmsten Unfälle und Todesfälle.
Todesfälle in erster Linie.
Todesfälle in erster Linie, ja. Ja, da gibt es so einiges.
Gibt's das? Ich weiß, früher irgendwie, ich hatte so eine CD davon, ich meine, irgendwie damals öfter damit Kontakt gehabt zu haben. Aber vielleicht auch, weil ich mich dafür interessiert habe, für die Darwin Awards. Weil da gibt es auch heutzutage bestimmt spektakuläre Sachen.
Ja klar, die Leute werden immer dümmer.
Hast du das mitbekommen hier am, ich glaube Samstagnacht war die Live-Übertragung auf Netflix von diesem Typen, der in, glaube ich, Beijing auf so ein 500 Meter hohes Hochhaus gekraxelt ist?
Ne, ich habe noch ein Foto davon gesehen irgendwo.
Also da gab es eine Live-Sendung auf Netflix, wo so ein Typ außen an der Fassade ohne Sicherung und ohne Seil und ohne Haken und ohne irgendwas, nur mit so einem kleinen Säckchen, was haben die da? Talg, Magnesium?
Butterbrot oder?
Was? Nein, der hatte nur so ein Säckchen mit dem Puder da.
Ach so.
Ja. Der hatte kein Butterbrot mit. Nee, und da ist er da hochgekraxelt und ich finde das ja super merkwürdig, sowas live zu zeigen. Ich glaube, das war ja auch der Reiz daran, ne? Mhm. Weil man kann ja sicher sein, dass die das etwas zeitversetzt gesendet haben.
Falls mal was passiert.
Ja, aber wenn diese Live-Übertragung jetzt abgebrochen hätte, dann hätte man ja trotzdem gewusst, was passiert ist.
Klar. Man hätte es doch noch nicht gesehen.
Also ich habe so ausschnittweise, also ich wollte da nochmal in echt reingucken, aber ich habe nur so Zusammenfassungen gesehen. Da, oh, ich habe vom Zugucken schon spitzige Hände bekommen.
Ja, ja. Ein guter Freund von mir, der auch gelegentlich diesen Podcast hört, hallo Cameron, Cam, der springt von solchen Türmen mit dem Fallschirm.
Was auch ziemlich bescheuert ist.
Ziemlich bescheuert, aber ist immerhin hat er den Fallschirm.
Ist das legal?
Zum Teil nicht.
Ah ja, hat er auch dann Butterbrot mit?
Der hat der hat immer ein Müsli-Riegel im Säckchen.
Ach wie echt, den Namen, den du gerade genannt hast, der ist natürlich vollkommen fiktiv. Der, eigentlich heißt er eben ganz anders, aber klettert der irgendwo hoch und springt?
Mhm. Ja, klar. Brücken, Türme, Klippen.
Wer soll da kommen, ne? In dem Moment, wo er gesprungen ist, ist er ja schon
mal. Ja, naja. Und das hat er auch international gemacht. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber der ist schon mal in Brasilien von so einer Jesus-Statue gesprungen. Ich weiß nicht, ob das die Jesus-Statue in Rio ist, aber auch sowas hat er schon gemacht.
Da gibt's, es gibt auch diese wie heißen die, diese Roofer oder so. Das sind meistens, glaube ich, so Russen, die weltweit auf auch so ungesichert auf irgendwelche so Sehenswürdigkeiten oben drauf. Also da gibt es auch schon Bilder vom Kölner Dom oben, wie die dann illegal auf dem Kölner Dom hochgekackelt sind, oben bis zu dem Kreuz da oben.
Nichts für mich.
Nö, finde ich auch nicht. Aber mit so einem Fallschirm ist ja immerhin, wenn man fällt, dann ist ja halb so wild.
Halb so wild. Außer wenn der nicht aufgeht.
Ja. Ja, ja, so ist das. Hast du schon mal von der, wo wir jetzt schon so bei internationalen Skurrilitäten sind, hast du schon mal von der Reistheorie was gehört?
Die Reistheorie? Mhm.
Mit, also Reis wie...
das Reiskorn.
Ja.
Dem Namen nach, also irgendwie habe ich sowas schon mal gehört.
Ich habe da letztens einen etwas älteren Spiegelartikel darüber gelesen. Und das ist der Versuch, kulturelle Unterschiede zwischen Ost und West, und zwar jetzt zwischen der westlichen Welt und Asien, zu erklären. Mhm. Und die besagt sowas in der Art wie, dass der Reisanbau in seiner kulturellen Vergangenheit bis in die heutige Zeit rein nur funktioniert hat, wenn die Gesellschaft und so ein Dorf zum Beispiel zusammengearbeitet hat. Ob es jetzt das Gießen ist, ob es das Ernten ist, das hat nicht funktioniert, wenn der Bauer mit seiner Familie das alleine gemacht hat. Sondern so die Wasserverteilung dann an diesen Reisterrassen, an diesen Reisbergen, hat nur funktioniert, wenn alle zusammenarbeiten. Das heißt, wenn der eine zu viel Wasser verbraucht, hat der nächste auf der Terrasse, die da unten ist, wieder zu wenig Wasser. Mhm. Hingegen der Weizenanbau in Europa ist eher so eine Einzelkämpfergeschichte gewesen, weil wenn es dann hier geregnet hat, dann war es mit dem Gießen schon mal erledigt und so weiter und so fort. Und das ist halt so ein Versuch der Erklärung, wieso es so kulturelle Unterschiede gibt. Und einer der Beweise dafür ist, dass im Norden Chinas zum Beispiel auch Weizen angebaut wird. Mhm. Und im Süden Chinas tendenziell Reis. Und dass zwischen Nord- und Südchina diese Unterschiede nämlich auch schon zu messen und zu spüren sind. Und das bis in die heutige Zeit rein. Und ich finde, das ist ja, deswegen ist das ja, glaube ich, bis heute eine Theorie und kann man ja auch nicht so richtig hundertprozentig wahrscheinlich beweisen. Aber ich finde das interessant, dass solche Sachen, wie nämlich der Ackerbau, und jetzt Reis und Weizen ist jetzt auch nicht so ein Unterschied, aber dass das tatsächlich so einen Unterschied machen kann, ne, von der Kultur, die heute besteht.
Mhm. Interessant.
Das ist eine Studie, die, wie heißt dieses Wissenschaftsmagazin Science oder so, in den USA, aber in Zusammenhang mit so chinesischen, also das ist ein Thema, was bis heute so Institute beschäftigt. Mhm. Und das ist eine dieser Theorien, aber die fand ich ganz gut.
Ja.
Oh. Also weil der manuelle Reisanbau und Abbau, / Ernte, ungefähr auch doppelt so aufwendig ist wie der Weizenanbau und die Weizenernte. Weswegen man, wenn man als Gruppe zusammenarbeitet, wesentlich wirtschaftlich lukrativer arbeiten kann.
Ja.
Und das ist natürlich, das prägt natürlich so eine Kultur schon. Ne?
Hm. Oh, ich denke die ganze Zeit darüber nach, ob es vielleicht in Europa oder Deutschland auch solche internen Unterschiede gibt. Aber mir fällt da nicht so richtig was ein.
Gibt es ja bestimmt, ne? Ich meine, jetzt machen wir mal das, die Fischtheorie auf. So ein Fischer, der mit seinem Boot rausfährt.
Aha.
Ist ja eher so ein Einzelkämpfer. Und jetzt guck dir mal so einen klassischen Norddeutschen an. Das ist ja eher der prottelt so für sich rum, so ein bisschen Wortkork, unterwegs nicht. So. Hingegen so ein geselliger Bayer.
Ja.
Das nenne ich jetzt mal die Fischtheorie.
Ja.
Also weiß ich nicht, vielleicht. Du bist jetzt für die Ost-West-Theorie zuständig. Einmal weiß es nicht.
Nee, da fällt mir nichts rein.
Aber wenn, umso mehr ich über diesen norddeutschen Plattplöttler nachdenke, der da auf seinem Korn ein bisschen die Netze pflickt.
Ja. Aber die haben ja auch Kneipen und gehen. Sitzen die dann alleine an der Theke und brötteln vor sich?
Ja, ein Wortsätze, nicht?
Das einzige Wort, was die am ganzen Abend an der Theke sagen, ist Moin, Moin.
Ja. Hm. Ja, und die nicht so Bock auf Reden haben, die sagen nur Moin.
Ja. die wollen nicht als Schwätzer abgestempelt werden.
Hör auf, du schwaffel mich nicht zu.
Waschweib.
Ja. Haben wir denn jetzt noch ein bisschen was Unsinniges? Weil ich finde, wir haben heute jetzt schon genug gelernt. Außerdem ist das ja auch eine kleine Party, ja? Nämlich deine kleine Geburtstagsparty.
Meine Geburtstagsparty.
Und jetzt haben wir genug gelernt.
Ja. Ich möchte ein bisschen feiern zusammen mit Melania.
Melania Trump.
Ja.
Was gibt's denn da zu feiern?
Im Moment laufen ja die Previews und Premieren für den brandneuen Dokumentarfilm über Melania Trump.
Mhm.
Man nennt sich auch die berühmteste Immigrantin Amerikas, um Donald zu ärgern. Sehr ungewöhnlich für einen Dokumentarfilm. Jeff Bezos, der ist ja der Inhaber von Amazon.
Mhm.
Und dazu gehört auch diese Produktionsfirma, die das macht. Und das wird auch auf Amazon gestreamt natürlich. Der hat Melania 40 Millionen Dollar ausgezahlt.
Mhm.
Um einen Dokumentarfilm in Anführungsstrichen über sie zu machen. Zusätzlich gibt es noch ein Marketingbudget von 35 Millionen Dollar. Aber bei der Premiere im Washingtoner Donald J. Trump und John F. Kennedy Center for the Performing Arts mussten Regierungsmitarbeiter teilweise unter Zwang zur Vorstellung kommen.
Na klar.
Und für die zwei Premieren in Londons etabliertestem Kino, so ein Riesenkino, so ein uraltes Ding, die in den nächsten Tagen stattfinden, ich glaube jetzt am kommenden Wochenende, wurden bisher ein bzw. zwei Tickets verkauft.
Mhm. Und wer hat den gekauft?
Das weiß man nicht. Anscheinend.
Aber Moment, das ist eine Amazon Prime Produktion, oder was?
Die, ja, genau. Mhm.
Was hat denn Jeff Bezos für ein Interesse dran, so viel Geld für so eine Melania Trump-Doku auszugeben?
Der will sich Goodwill bei Trump kaufen.
Also ich habe letztens mal mit einem Kollegen darüber nachgedacht, was passiert, wenn diese ganze Bezos-Amazon-Nummer zusammenbricht. Ne? Mhm. Wo kaufen wir dann ein? Ist ja die erste Frage.
Ja.
Kaufen wir dann alle bei Temu ein? Streamen wir dann abends bei Temu Prime?
Wahrscheinlich gibt es dann auch Russia Today Prime. Ja.
Also das ist ja... nee, egal. Aber ich weiß, keine Ahnung. Das ist doch ein und dann sind die da 4 Tage mit der Kamera hinterhergelaufen und dann kriegt ihr da 40 Millionen für.
Ja.
Ja. Mhm. Ein fairer Deal.
Ein nicht genannter Insider aus dem Weißen Haus hat gesagt, Melania ist pissed. Melania ist total sauer. Es sollte nämlich ihre Woche sein, mit den großen Premieren ihres genialen Dokumentarfilms. Aber es wurde natürlich alles überschattet von dem sehr ungünstig getimten Mord an Alex Pretty in Minneapolis durch diese Eisschergen. Mhm. Und sie soll sehr gewütet haben.
Ich weiß ja nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Auch zu dieser ganzen Eisdiskussion und zu diesem komischen Nazi-Offizier, der da mit seinem Zweireihermantel langlatscht und einen auf. Also, sag mal.
Und der Mantel gehört nicht zur offiziellen Uniform, den hat er sich selber gebastelt.
Ja, ne? Mhm. Also, wer es nicht gesehen hat, dieser was ist das, der ich habe Offizier gesagt, nee, ist er ja gar nicht, der
ja, das ist quasi so der Leiter vor Ort von der Immigration and Customs, bla bla,
genau,
die sich Eis nennt.
Sie sieht sich aber als Stabsoffizier von,
als der, Goebbels.
Der Einwanderungsbehörde. Mhm. Also wirklich,
Wahnsinn. Echt unglaublich. Der hat auch so einen ausrasierten Nacken und dann dazu dieser schwarze Ledermantel, das sieht schon beeindruckend aus. Nur ist er leider nur so 1,45 groß.
Ja, aber gut. Hat er halt davon.
Hat er halt davon.
Vielleicht sind die auch auf Pervitin alle.
Was ist das denn?
Pervitin ist im Volksmund damals Panzerschokolade.
Das schon mal gehört.
Das ist das Zeug, was die Deutschen während des Zweiten Weltkriegs alle gefressen haben. Das ist im Prinzip LSD in Tablettenform. Mhm. Und das haben die ja gerade auch zum Ende des Krieges alle gefressen wie Kaugummi. Alle Soldaten und insbesondere eben auch die Führungskräfte. Und ich habe da letztens eine Doku drüber gesehen. Man geht davon aus, dass der Krieg von den Deutschen die letzten Jahre komplett unter Drogeneinfluss stattgefunden hat.
Wow, das habe ich noch nie gehört.
Was nichts entschuldigt, aber unfassbar viel erklärt, weil das enthemmt total. Also wie gesagt, das ist das LSD und das wurde irgendwann von den ganzen Stabsärzten und so wurde das verschrieben. Und man geht wirklich auch davon aus, dass Hitler und allesamt komplett drauf waren die ganze Zeit, weil abhängig davon und man merkt nicht so richtig, dass man, also man merkt selber gar nicht, dass man drauf ist, sondern man wird super leichtsinnig und überschreitet Grenzen und so. Und da gibt's Theorien und auch klare Beweise, dass dieses Zeug in Mengen verabreicht wurde. Wow. Und hieß aber so, die Soldaten haben das als Panzerschokolade mitbekommen und so zum Essen. Pervitin, das heißt auch noch so.
Pervitin?
Vielleicht haben die, fressen die Amis das da auch in gewissen Ämtern.
Ja, wer weiß. Trump braucht das nicht, bei dem ist das von alleine so.
da wird man, wie habe ich letztens so schön gehört, man wird auch etwas intellektuell unaufdringlich.
Unaufdringlich?
Hm. eine der schönsten Beleidigungen, die ich letztens gehört
habe. Allerdings.
Nee, ist intellektuell, muss ich mir merken. Ist sehr unaufdringlich.
Das ist gut.
Ja, das ist alles. Ich habe hier der Postillon ist ja im Moment auch sehr sehr schön aggressiv in seinen Satire-Meldungen mit dem Typen, der so einen deutschen Reisepass in der Hand hält und drunter getitelt ist: Deutscher Fußballfan freut sich schon auf die Fußball-WM in den USA, um dort erschossen zu werden.
Eieiei. Ja, erst rein. Angeblich wird ein Ex-Funktionär der FIFA hat dazu aufgerufen, die WM zu boykottieren.
Wie soll das denn gehen?
Nicht hinfahren.
Ach so, aber jetzt nicht die Spiele und die Mannschaften.
Nee, er hat tatsächlich die Fans aufgerufen, nicht hinzufliegen.
Ja, aber ich glaube kaum, dass das in den USA funktioniert.
Glaube ich auch nicht.
Ich meine, was ist eigentlich aus der Idee geworden? Trump wollte doch auch Soccer in Football umbenennen und der NFL jetzt sagen, die müssen ihren Sport umbenennen. Was ist denn aus der Idee eigentlich geworden?
Gar nichts. Sowas vergisst Trump ja schnell mal.
Ah. Hm.
Damit kann er ja irgendwie, kommt er nicht so richtig in die Medien. Da kann man besser irgendwie ein paar Leute in Minneapolis erschießen oder Grönland bedrohen oder Venezuela einnehmen, was dann auch nicht passiert ist.
Da ist aber in den letzten Tagen auch ein bisschen ruhig geworden um diese Grönland-Nummer, ne?
Ja, klar. Das dient ja alles nur seinem Ego. Das heißt, er hat irgendwann gemerkt, dass die Ölmagnaten dieses Öl gar nicht haben wollen. Und dann ist das Thema erledigt. Dann kommt Grönland. Da hat er so ein kleinen Rückzieher gemacht und da hat er ganz groß erzählt, er hätte mit der NATO einen Deal gemacht. Es gibt keinen Deal. Der dänische Ministerpräsident hat gesagt, er weiß von nichts. Also es gibt da nichts. Trump hat einfach gesagt, wir haben einen Deal gemacht, um sein Gesicht zu wahren.
Ah, oh Mann, ey. Lassen.
Aber hoffentlich nicht mehr lange.
Ja, das nächste große Thema, was hier in der Schlange steht, ne? Australien. Mövelumba.
Was für ein Ding?
Mövelumba.
Was ist das denn?
Ein Ort in der Nähe der ich hier denke, der Dschungelcamp läuft.
Ah, Mövelumba.
Ja, seit Freitag ist mein Abend ja wieder nicht mehr meiner. Und man hängt wieder drin.
Ah ja.
Da will ich aber gar nicht, weil inhaltlich braucht man sich in diesem Jahr überhaupt gar nicht groß dran aufhalten. Weil es wird jedes Jahr unsäglicher, aber das brauche ich dir nicht zu erzählen. Was aber wieder der lustigste, es gibt eigentlich zwei lustige Fails mal wieder von RTL. RTL scheißt im Moment einfach nur rein. Nummer eins ist, die haben Gil Oferim, du erinnerst dich noch, an ihn und an seine Aktion vor ein paar Jahren, haben sie ins Dschungelcamp geholt. Weil es werden ja so Leute wie er, werden ja dann wieder irgendwo hingeholt und alles ist wie immer, denkt man.
Ja.
Aber die holen ja so Leute gerne auch rein, um dann das Thema aufzugreifen und damit wieder mehr drüber geredet wird und damit man ihn mal auch bloßstellen kann und so, ne? Weißt du, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt Tag 7, Tag 6, Tag 7, ne, heute ist Tag 7. Weißt du, was der bisher gesagt hat?
Nee.
Und darüber erzählt hat? Nix. Weil der sagt die ganze Zeit nur so, ich habe einen Vertrag unterschrieben, ich darf darüber nichts sagen. Und vor ein paar Tagen hat sich auch sein Anwalt zu Wort gemeldet und tatsächlich haben sich damals die Streitparteien, also sprich dieses Westin-Hotel, der betroffene Hotelmitarbeiter und er mit seiner Anwaltschaft darauf geeinigt, es darf nie wieder ein Wort darüber verloren werden in der Öffentlichkeit.
Gibt's nicht.
Und ich bin ja der festen Meinung, RTL wusste davon nichts.
Ja.
Oder? Weil es macht einfach, dieser Typ macht einfach da jetzt im Dschungel überhaupt gar keinen Sinn, weil der kann über die einzige Sache, die er
die interessant
die an inter- ihm ist. Die interessant ist, da redet der nicht drüber.
Ist gut.
Und wenn das eine Ente gewesen wäre, hätte der es 3 Tage durchgezogen und dann erzählt. Aber der ist, er erzählt einfach nichts drüber.
Ich habe die Tage ein Satire-Meme gelesen. Anlässliche Teilnahme von Ofarim im Dschungelcamp hat man die härteste Dschungelprüfung überhaupt eingeführt. Stundenlanges Schlange stehen an der Hoteltheke.
Ja, habe ich auch gesehen.
Ja, keine Ahnung. Haben sie aber noch nicht gemacht, oder? Das kommt noch, oder?
Das kommt noch, ja.
Das kommt noch.
Ja, und das Zweite, wo RTL reingeschissen hat, ist, es gibt ja jetzt immer die Stunde danach. Früher lief die Stunde danach. Das ist die Nachsendung, die aus Deutschland dann läuft.
Ja, ja.
Mit moderiert von Angela Fischer-Erben und Olivia Jones. Mit mehr oder weniger bekannten Gästen, die dann dazu sind. Früher lief das nur auf irgendeinem Nebenprogramm von RTL. Irgendwann lief das dann zusätzlich noch im RTL Plus Streaming. Seit 2 Jahren oder so haben sie das ins Hauptprogramm gezogen, weil das hat sehr, sehr gute Quoten tatsächlich. Also das zieht mindestens so viele Leute wie das die eigentliche Sendung vorher. Ja. So, jetzt haben sie, jetzt kommt noch die halbe Stunde nach der Stunde danach.
Oh Gott.
Und das heißt auch wirklich so, und das heißt nicht nur die halbe Stunde nach der Stunde danach, sondern es heißt Stefan Raab, die halbe Stunde nach der Stunde danach. Und ich habe jetzt vorgestern das erste Mal da reingeguckt und das ist noch peinlicher als die Hauptsendung. Dann kommt die Peinlichkeit davon, nämlich die Stunde danach, und dann nimmt sich Stefan Raab der Sache an und es wird noch peinlicher. Es ist wirklich, das ist unsäglich.
Was macht der denn dann da? Verarschung? Oder?
Ich dachte, das macht man manchmal so, dass man dann, wenn man weiß, es kommt dann noch nach einer Zweit- und einer Drittverwertung, also die Zweitverwertung in der Stunde danach, ist ja so aufgebaut, dass Themen und Konflikte oder irgendwas aus der Hauptsendung dann mit Leuten besprochen wird, die schon mal selbst im Dschungel waren oder Familienmitglieder oder Freunde oder Bekannte, die dann in der Sendung sitzen. Jetzt Stefan Raab da in die Zweit- und Drittverwertung reinzuziehen, würde ja nur Sinn machen, wenn man Inhalte erstmal aus der Hauptsendung komplett schon mal erstmal raushält und für ihn aufbewahrt.
Ja.
Nee, der nimmt einfach genau das Gleiche nochmal und macht einen schlechteren Witz darüber.
Oh.
Also richtig daneben. Ich weiß nicht, was das soll. Wahrscheinlich, weil so nach dem Motto, wir haben die Scheiße jetzt eh bezahlt. Oder?
Ja, eigentlich hat er sowas doch nicht nötig, aber anscheinend doch.
Ja, wer weiß, was da auch für gegenseitige Verträge sind, dass der sowas machen muss, dann für seine 90 Millionen, die er hat. Wirklich, das ist, also der Abend wird abgrundtief nach hinten raus.
Ja, das ist doch peinlich.
Ja. Und ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass ich das mal sage, aber so wie du sagst, ich hasse den Winter, ich will endlich, dass es wieder Sommer wird. Ich freue mich so auf in 10 Tagen.
Wenn das endlich vorbei ist.
Nee, und dann hatte ich ja letztes Jahr schon gemerkt, dafür, dass das jetzt um 7:45 kommt und nicht mehr um 7:50 und dann muss man noch früher da Spalier stehen und so.
Armer Kerl.
Ja. Ja. Ich bleib dran, falls noch was passiert, werde ich berichten.
Ja, sag Bescheid, wenn es noch peinlicher wird.
Nee, aber da, ich glaube nicht. Nee.
Tipp der Woche?
Habe ich nicht.
Hast du nicht?
Nee, du?
Ja, ich habe einen aus aktuellem Anlass. Irgendwie.
Doch, ich habe wohl einen. Ich habe den nicht aufgeschrieben.
Ach so.
Ich habe mir den gar nicht aufgeschrieben. Das ist so eine Art Kochtipp. Von mir kommt nicht mal eine Art Kochtipp, und zwar ein Kochutensiltipp. Und ich habe mir endlich eine Sauté-Pfanne gekauft. Also
eine tiefe Pfanne.
Eine tiefe, also mit geradem hohen Rand.
Ja.
Also quasi wie ein sehr großer, sehr flacher Kochtopf mit Stiel. Ich wusste gar nicht, wie gut das ist, sowas auch zu haben. Weil man kann da ja natürlich, man kann da unfassbar gut drin schwenken.
Ja.
Also Bratkartoffeln und sowas. Also aber alles. Und dadurch, dass der natürlich so einen geraden Rand hat, ist die unten die Fläche natürlich entsprechend größer, weil die nicht schon mal seitlich so hoch geht. Und für wenn sich jemand eine Zweitpfanne anschafft, als Erstpfanne würde ich das nicht empfehlen, aber als Zweitpfanne unbedingt eine saute Pfanne. Mhm.
Würde ich unterschreiben, ja.
Kommt das eigentlich von sortieren?
Ja.
Also in Öl, als das eine Ausbackpfanne eigentlich ursprünglich?
Oder? Ja, ja. Ich glaube, Schwenkpfanne hat man früher auch gesagt. Mhm. Kannst du, also ich finde die sogar fast noch wichtiger als eine stinknormale Bratpfanne.
Ja, aber alles würde ich da jetzt, also zum Beispiel so ein Schnitzel würde ich da jetzt ungern drin ausbacken, wobei das wahrscheinlich mit dem Fett ganz praktisch ist, aber yeah. Man kommt ja mit dem Werkzeug da ein bisschen schlecht rein wegen dem hohen Rand.
Ja, aber eigentlich brauchst du doch das Werkzeug nur zum Drehen und Rausholen.
Jo. Ja, reicht ja. Aber da muss ich ja trotzdem noch rein.
Ja, ja, aber das ist kein Problem.
Naja, gut, aber das... dazu gut, gesagt, ich habe jetzt einmal Bratkartoffeln drin gemacht und war erstaunt, warum ich das nicht vorher schon mal gemacht habe.
Ist die beschichtet?
Ja, mit dieser neuartigen.
Ja, ja. Hexclad oder so heißt
das. Ja. Das ist, kennst du diese Beschichtung?
Ja.
Das ist echt, hätte ich ja nicht gedacht. Und ich habe zwei normale andere Pfannen und die sind jetzt wirklich schon Jahre alt und sehen aus wie am ersten Tag. Und du kannst ja mit Metall da reingehen und mit harten Schwämmen und so, da passiert ja gar nichts mit. Ne?
Ja.
Also das ist für Elektro und Induktion ist das wirklich richtig, richtig cool. Ich glaube, für Gas ist das, glaube ich, nicht notwendig. Ne?
Aber, nicht notwendig, ja.
Aber im Gegensatz zu diesen ganzen Teflon-Scheiß-Beschichtungen, die dann irgendwann abplatzen und kaputt gehen, also damit passiert einfach gar nichts.
Nee, viel besser als Teflon. Teflon ist eine Sauerei.
Ja.
Ja, mein Tipp der Woche, auch aus der Küche. Ich riech's noch in der Luft hier. Ich habe einen Braten aus dem Schweinebauch gemacht, inklusive dieser knusprigen Kruste oben drauf.
Ich habe das Foto gesehen, ja.
Mhm. Boah, ist ein Hammer.
Echt?
Ja.
Ja, ist das einfach ein komplettes Stück Schwein mit allem, oder was?
Ja, genau. Das ist also quasi der ausgelöste Bauch. Mhm. Aus dem auch, sagen wir mal, durchwachsener Speck gewonnen wird. Oder man kennt da so vom Grillen, willst du eine Scheibe Bauch? Mhm. Das ist also ein gut durchwachsenes Stück Schwein. Und
ach, das ist dann, okay, das war wirklich diese Bauchscheibe, das ist das Ganze, woraus die Bauchscheibe rausgeschnitten ist.
Ja, genau. Sonst, genau. Mhm. Auf der Gegenseite, also von der Haut quasi, siehst du die Rippen, Eindrücke. Mhm. Das ist quasi aus den Rippen rausgeschnitten.
Wie, das ist so dick schon, echt?
Das ist so, sagen wir mal, je nachdem von welcher Art Schwein das kommt, ist das so 5 bis 7 Zentimeter dick.
Und jetzt ich habe da auf dem Foto gesehen, du hast das als Ganzes gemacht. Ne? Als
ja,
und dann?
Ich habe das erstmal knusprig werden lassen im Ofen bei 250 Grad und dann ist das insgesamt 4 Stunden bei 90 Grad in den Ofen gegangen. Mhm. Und dann ist das total, also es fällt nicht auseinander, aber es ist total zart und in den vielen Stunden schmilzt das Fett so ein bisschen daraus. Mhm. Das heißt, dann ist das.
Aber du schneidest doch da nicht einen Streifen ab und legst ihn einfach auf den Teller, oder doch?
Ja, du kannst da super Würfel rausschneiden und die dann zum Beispiel mit der Fettseite auf dem Grill nochmal anbraten, damit das ordentlich knusprig wird und dann im Ofen kurz ziehen lassen. Also kannst du schön so Würfelchen anrichten.
Mhm. Okay, und was ist jetzt der Tipp dran? Man soll sich einen Bauch kaufen,
oder? Kauf dir einen Bauch, genau. Kauf den Bauch. Das ist eines der preiswertesten Stücke vom Schwein.
Kriegt man das beim Metzger?
Musst du wahrscheinlich bestellen. So am Stück, wenn die das nicht da haben. Mhm. Aber es ist echt billig und mit das Leckerste vom Schwein überhaupt.
Aha. Also ja gut, klar, viel Fett, ne?
Viel Fett. Mhm. Es ist aber am Ende gar nicht so fettig, weil das Fett schmilzt ja raus. Man muss das nur aus der Soße trennen. Also hast du natürlich fingerdick oben das Fett drauf. Mhm. Aber das lässt sich ja rausfiltern.
Aber vielleicht ist der viel größere Tipp, dass du das mal in deinem Restaurant anbietest und man zu dir dann essen kommt. das...
Aus genau dem Grund habe ich das ja heute gemacht.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass du dir das nicht privat in den Ofen geschoben hast. Also, nö, hab ich mir heute auf ein Stück Toast gelegt. Die WHO hat Speck kürzlich ähnlich gefährlich wie Tabak eingestuft, ne? Also was Herzinfarkt und Herzbeschwerden angeht. Mhm.
Ja, wie viel Speck isst man denn, außer drei Würfelchen im
Essen? Wo ist die Hauptzentrale von der WHO?
New York, ne?
So. Ja. Ich glaube, da isst man schon ein bisschen Speck auch.
Ja, das kann sein.
Ja. So, jetzt müssen wir tanzen.
Ja.
Oder?
Der Song des Tages wird präsentiert vom Freistaat Eifel und der Filmwerk Services GmbH.
Ich habe gehört, du hast zwei Songs mitgebracht, deswegen muss ich anfangen. Ja.
Gut. Zunächst mal haben wir einen Todesfall zu beklagen.
Jetzt bin ich gespannt.
Sly Dunbar ist vorgestern gestorben.
Ach, dann ist gut. Mhm.
Hattest du den auch auf dem Zettel?
Nee, ich hatte mir einen Todesfall angeguckt und habe dann Songs. Ich sag's gleich. Egal.
Okay. Man kennt ihn natürlich als Hälfte des Musiker- und Produzentenduos Sly und Robbie. Mhm. Zwei Jamaikaner, die ab den 80ern auch vielen Pop-Hits gespielt haben, als Bassist und Schlagzeuger, weil die sehr groovig, funky gespielt haben. Und ich habe mal so einen Song mitgebracht, den kennt wahrscheinlich nicht jeder, aber da kann man sehr schön hören, wie die abgerufen.
Okay.
Und zwar Warm Leatherette von Grace Jones.
Leatherette?
Leatherette. Mhm.
Von Grace Jones?
Von Grace Jones, genau. Von 1980.
Okay, und da spielen die beiden?
Da spielen die beiden, genau.
Alles klar. Aber Moment, die sind die Band quasi oder waren die nur Studiomusiker?
Schlagzeuger und Bassist als Studiomusiker und gelegentlich als Produzenten.
Mhm. Okay.
Die waren legendär. Die haben irgendwie in den 80ern irgendwie für alle gespielt, von Mick Jagger über, keine Ahnung, Grace Jones war ja auch recht bekannt und so. Bob Dylan und so. Alles, jedes Mal, wenn ein etwas grooviger, funkiger Sound gebraucht wurde, wurden Sly und Robbie angerufen.
Hör ich rein. Das ist witzig. In letzter Zeit bringen wir immer so ähnliche Musik mit, ohne uns abzusprechen. Ich hätte nämlich eigentlich, weil anderer Todesfall, Francis Buchholz ja auch gestorben ist.
Ja.
Der Bassmann der Scorpions.
Stimmt.
Und weil ich dich nicht ärgern wollte, bringe ich nichts mit. Dachte aber dann, höre ich mir mal alte Sachen an. Und tatsächlich die frühen Sachen, die ich mir überhaupt gar nicht geläufig sind von Scorpion, so aus den 70ern oder so, sind teilweise, finde ich, gar nicht so schlecht. Aber um dich zu schonen, habe ich trotzdem nichts von Scorpion mitgebracht.
Danke.
Ich hatte nämlich wirklich einen Titel, den fand ich echt, das war ein ganz früh, 73 oder 74. Hat ich schon aufgeschrieben, hab's dann aber doch geschrieben, weil ich dachte, das kann ich dir nicht antun. Aber als du nämlich eben sagtest, ich habe einen Titel mitgebracht, dachte ich, nicht, dass du jetzt die Scorpions mitgebracht hast und ich dich nämlich schonen wollte.
Nein.
Ich habe was mitgebracht. Ich habe was im Radio gehört und dachte, boah, das ist aber ganz geil. Hast du schon mal was, also ich habe noch nie von dem Genre Swamp Surf gehört. Oder nee. Swamp Blues.
Swamp Blues, doch.
Ach, Swamp Blues, ja. Swamp Surf ist so die Mischung und diese Band beschreibt sich so als 50er Blues, 60er Surf, Garagenrock.
Ah, okay. Yeah,
yeah. Und jetzt kommt's aber, das ist ein Quartett gemischt aus Österreichern und Bayern.
Hä?
Ja. Und die haben vor 2 Jahren, glaube ich, das erste EP rausgebracht und jetzt Anfang 26 das erste richtige Album. Ich habe aber einen Titel mitgebracht von 2022. Ach so, die heißen übrigens, habe ich ja noch gar nicht genannt. Die heißen nämlich auch Reverend Stomp. Mhm. Also ich habe das im Autoradio hat man noch da diesen, wie heißt das, RDS, dass man sieht, welcher Titel gerade läuft. Yep. Und das habe ich abfotografiert. Ah, ja. Um dann zu gucken, was, weil ich war felsenfest davon überzeugt, dass das, keine Ahnung, welche Amis sind. So, aber das ist ein österreichisch-bayerisches Quartett namens Reverend Stomp und ich habe den Titel Slacker Strike mitgemacht.
Okay.
Von 22. Aber wahrscheinlich bringe ich nochmal was von dem aktuellen Album mit, weil da sind jetzt die ersten beiden Titel raus und das ist auch gut.
Wow. Interessiert mich, ja.
Also irgendwie, ich habe tatsächlich ja noch nicht im Studio reingehört, wie so der qualitativ Sound ist, sondern ich habe es nur im Auto gehört, aber von es da irgendwie ganz geil.
Das werde ich mir gleich mal anhören.
Da kann man gut so abschwufen.
Schwufst du gerne so bei dir zu Hause rum?
Ja, ja. Ja, ja. Alleine.
Ja, aus aktuellem Anlass habe ich noch den Song Streets of Minneapolis mitgebracht. Mhm. Von Bruce Springsteen. Das hat er letzten Samstag geschrieben, am Dienstag aufgenommen und am Mittwoch, sprich gestern, veröffentlicht.
Nee. Mhm. Krass. Und das ist jetzt auf allen Plattformen zu hören.
Ja, oder? Genau. Das geht eigentlich gar nicht. Ich meine, wenn du jetzt deinen Song veröffentlichst, den du aufgenommen hast und hochlädst über diese...
das dauert länger, ne?
Distributoren, das dauert bis zu 2 Wochen. Mhm. Anscheinend hat er da Connections gehabt.
Ja, deswegen legt man doch sogar, wenn man das selber irgendwie distributiert, ein veröffentlichtes Datum fest, was 4 Wochen in der Zukunft liegt, damit man definitiv weiß, das kommt dann auch an dem Tag raus.
Genau.
Ja gut, aber der ruft wahrscheinlich Peter von Spotify an, oder wie die da heißen. Und sagt,
ich denke, das läuft durch die Plattenfirmen. Die Plattenfirmen sind ja, sagen wir mal, das weiß auch nicht jeder, aber die sind beteiligt an Spotify und haben da einiges zu sagen.
Ja, ja, da ist bestimmt einiges möglich. Dann sagen die so, mach mal so und so, du. Ja. Hör uns. Der Bruce.
Mach mal hinne.
Der Bruce, der hat hier eine Kassette abgegeben.
Es pressiert etwas.
Okay, aber zum Titel ist jetzt nur interessant, weil der so schnell rauskam, oder ist der auch gut?
Der ist, also sagen wir mal, ist jetzt kein Hit, aber das ist ein ziemlich offener Protestsong gegen die Vorgänge in Minneapolis. Mhm. Wo er auch Namen nennt und die Dinge beim Namen nennt.
Hoffentlich darf der noch ausreisen.
Ja.
Mhm. Na ja, gut. Schmeiß mal alles drauf auf die Liste.
Ja.
Heute auf die Tanzliste.
Auf die Schwurfliste.
Gut, ich bin heute nämlich dran mit dem Audiozitat.
Ach ja.
Ne? Und meine Frage dazu, die ich dazu habe, wo, in welchem Zusammenhang fand das hier statt?
Du weißt ja, ich bin Flacherdler. Okay. Und diese Q-Bewegung und Q selber sagt, die Erde ist eben, die haben ihn ja gefragt, die haben ja mal gefragt, ob die Erde flach ist und er hat gesagt, nein. Oder dieses Ding oder was auch immer Q ist. Und daher kann ich nur misstrauen, weil die Erde ist auf gar keinen Fall ein Globus und alles, was da sozusagen drumherum erzählt wird, ist alles Theater und Humbug.
Boah. Irgendwie kommt mir die Stimme bekannt vor. Mhm.
Die kommt einem sehr bekannt vor. Also die kennt.
Ist das Xaver?
Das ist Xaver.
Xaver Nadu.
Das ist Xaver Nadu, ja. Zu Zeiten, wo er etwas abdriftete.
Ja, der ist ja auch nicht wieder zurückgekommen, ne?
Doch, natürlich.
Also technisch schon, aber der ist immer noch Flacherdler.
Ja, hat er das nicht irgendwann mal in irgendwelchen Interviews so ein bisschen seine Worte in Frage gestellt?
Weil er seine Fälle hat schwimmen sehen.
Ja. Mhm. Ich habe nämlich letztens von ernsthaft von jemandem gehört, der jetzt letzte Woche oder wann?
Auf Tour ist
auf einem Konzert war. Und dass jemand davon sprach, dass es das beste Konzert war, was er je gesehen hat. Wo ich dachte, allein dahin zu gehen, finde ich ja schon.
Ja, ja. Mhm.
Ja, aber der macht wieder Stadien voll, ne? Hallen.
Ich weiß, ja.
Ja, gut, aber Wo das war, nehme ich vorweg. Es geht ums Datum. Also das war in einem Podcast-Rahmen, Kultstudio, hieß es. Hans Werner, glaube ich. Also das war so ein Internetvideo. Das war halt ich darf ja nicht weiter reden.
Also ich glaube, ich habe sogar Ausschnitte daraus gesehen. Damals, nehme ich an. Wann, willst du wissen? Zur Corona-Zeit.
Ja, das ist richtig.
War das die Antwort, die du hören wolltest?
Ja, ich hätte ganz gern ja.
Ja, ein Ja. Also muss ich echt zurückrechnen. 21 war die Flut, ne?
Also das heißt ja Covid-19, weil 19 der Erreger erstmals aufgetaucht ist. Hier in Deutschland kam, waren die ersten Fälle waren Ende Januar, Anfang Februar zu Karneval dann.
Im Jahr 19?
20.
20?
Ende 19 ist es ausgebrochen.
Okay, ja, 20. oder 22?
Hätte ich auch gedacht. Xavier Nandu ist viel schneller abgedreht. Das war schon am 3. Dezember 2020.
Oh.
Und das war nicht das erste Ding. Ich habe eben geguckt, es gab davor noch so ein anderes Interview, aber da war keine schöne Stelle zu finden. Da hat der hat schon Mitte des Jahres angefangen
zu spinnen
und super also in Interviews auch so Quatsch zu erzählen, dass wenn, also auch schon so diese Flat Earth, Flacherden-Geschichte, dass es doch vollkommen klar ist, dass eine Bibel die flache Erde nicht thematisiert, weil das hat ja damals keiner in Frage gestellt. Warum sollte man das dann da reinschreiben? So. Also quasi die Unmöglichkeit mit der Möglichkeit erklärt, so in diesem Ding. So typisch Verschwörungstheoretiker. Ne?
Ja, echt, was ein Typ.
Ja, das ist so, diese ganzen, ne, ob es jetzt ein Gil Oferim ist oder ein Xavier Naidu, die dann alle ein paar Jahre später zurückkommen und, sagen wir mal, 95% der Menschen sagen, ja gut, jetzt hat er sich wieder eingekriegt, jetzt ist er wieder okay. Ich finde das nicht richtig, ne?
Nee.
Kommt jetzt bald auch hier, wie hieß nochmal der Nazi-Vegan-Koch da?
Ach ja,
kommt der bald auch zurück und hat eine Kochshow? Oder wie hieß der denn nochmal?
Ja, wie hieß der noch?
Der
kann gar nicht zurückkommen, weil gegen den liegt natürlich ein Haftbefehl vor.
Stimmt, der ist in die USA abgehauen, ne? Irgendwie so, ne?
Ne, in die Türkei, glaube ich.
Türkei oder so, genau.
Ich weiß gar nicht mehr, was der ausgefressen hat, aber der darf nicht mehr zurück.
Ja, nee, das war auch zur Corona-Zeit, oder?
Ja, ja.
Aber wie hieß der denn nochmal? Aber weißt du, guck mal, so vergessenswert, dass man die einfach vergisst. Aber würde mich nicht wundern, wenn der jetzt auch zurückkommt. Das war einer der hat zig Kochbücher damals geschrieben. Einer der ersten wirklich sehr erfolgreichen und bekannten veganen Köche mit vielen Restaurants und so. Mhm.
Ja, der ist total abgehoben und hat irgendwie anscheinend Geld zur Seite gebracht. Aber im Grunde ist er pleite gegangen und dann hat er echte Probleme.
Attila Hildmann,
ja.
So. Weg ist er vom Fenster. So, deswegen an dieser Stelle nicht zu Xavier Naidoo gehen.
Nein. Auch wenn es das schönste Konzert der Welt ist. Singen kann er ja, aber ansonsten.
Ich muss ja zugeben, ich hatte auch mal so eine Zeit, wo ich das nicht schlecht fand. Aber boah, ja.
Es nervt ein bisschen auf Dauer, ne?
Naja, vor allen Dingen, wenn man dann irgendwann mal anfängt. Also ich habe jetzt die Gabe, nicht dem Text zuhören zu können. Weil ich höre ja keinen Text, sondern ich höre Gesang ja immer als Instrument. Aber wenn man dann doch in die Verlegenheit gerät, dem deutschen Text kurz zu lauschen und Bibelzitat aneinandergereihte Bibelzitate sich anhört, weiß ich nicht.
Ja, es nervt.
Aber das war auch so, ne, das waren zu der Zeit waren das die Top-Musiker, die da auf den Platten mitgespielt haben. Das waren schon alles ziemlich, ziemlich gute Produktionen auch. Mhm. Und selbst, ich kann mir vorstellen, dass jetzt auch, ich weiß jetzt nicht, aber die Live-Kombo, die da jetzt wahrscheinlich in den Hallen mit ihm wieder steht, sind wahrscheinlich auch wieder die Top 1 der Leute in Deutschland. Ne?
Bah. Das wüsste ich gerne mal, ob das nicht eher zweitklassige Leute sind.
Ach so, meinst du, weil die Ersten da jetzt doch keinen Bock drauf haben?
Ja.
Hm. Ja gut, das kann sein. Hm.
Denn hier die Söhne Mannheims wollen ja mit dem auch nichts zu tun haben.
Ja, noch nicht.
Noch nicht. Wir werden sehen.
Wenn die wieder ein bisschen Geld brauchen, dann kommen die vielleicht auch zurück.
Ja, ja.
Backstreet, du wusstest du übrigens?
Backstreet Boys geht auch wieder auf Tour, ne?
Im Ernst?
Jo. Oh Gott. Wusstest du, dass einer der Söhne Mannheims hier aus dem Nachbardorf kommt?
Nee.
Dominik Sanz. Aus Freilingen.
Ich dachte, das wären alles so Mannheimer Jungs.
Ja, hast du gedacht, ne?
Ich dachte, das wären also Frankfurter Mannheimer Kollegen.
Sind die, glaube ich, zum größten Teil auch.
Ja, ne?
Mhm.
Nee, das wusste ich nicht. Hm. Guck mal, der streunte sich da in die Eifel. Fanta 4, Söhne Mannheims. Ja. Ja. Aber bevor wir jetzt haben wir schon wieder rumgelabert hier. Jetzt
sind wir schon wieder rum.
Ich schleppe hier diese Frag den Kopf-Fragen hinter mir her. Wie so und sonst was. Ich stelle dir jetzt einfach eine, bis wir keine Lust mehr haben.
Okay.
Weil ich hatte ja angedeutet, das sind KI-generierte Fragen mit der Ansage dahinter, dass die, ich weiß gar nicht, jetzt, guck mal, das ist schon so lange her, dass ich das jetzt gepromptet habe, aber dass das eben nicht die Standardfragen sein sollen, sondern Fragen an einen Koch. Ich glaube, ich habe sogar sowas gesagt wie, dass es dem Podcast schon so und so viele Folgen gibt und es eigentlich im Prinzip schon jede Frage gestellt wurde.
Okay.
So, das war die
Idee. Ich bin gespannt.
Ich fange einfach mal hier oben an. Gibt es einen Kochfehler, den Laien fast nie bemerken, der dich aber innerlich schmerzt?
Wahrscheinlich einige.
Ich erkläre mir die Frage mal. Ich verstehe die Frage noch nicht mal so ganz. Was zum Beispiel könnte denn gemeint sein?
Ich versuche gerade ein Beispiel zu finden. Abschmecken mit Salz zum Beispiel. Ich kenne sogar Leute, die in Restaurantküchen arbeiten und mit einer Salzmühle oder so oder mit einem Salzstreuer die Gerichte würzen. Mhm. Mal abgesehen davon, dass es viel zu lange dauert. Du hast mit solchen Geräten hast du gar kein Gefühl dafür, wie viel Salz in ein Essen geht. Also das macht man mit den Fingern. Mhm. So wie man überhaupt vieles mit den Fingern machen sollte, was der Laie gerne vermeidet.
Warum eigentlich?
Keine Ahnung. Es ist so, man geht nicht mit den Fingern ans Essen.
Also ich finde auch, manchmal, wenn man so Kochsendungen guckt oder so hier diese so Grill den Hänsler und so, ne? Mhm. Wenn der da manchmal so, keine Ahnung, mit dem Finger in den Topf geht und den ableckt und so, ne?
Ja.
Wo man dann komische Sprüche hört, aber wo ich mir manchmal denke, was soll er denn machen? Soll er sich jetzt jedes Mal einen sauberen Löffel holen? Und also weißt du denn so?
Ja, ja.
Also ja, nee, kannst du im Prinzip, also, ja, aber der geht dann ja nicht mit dem angelutschten Finger wieder da ins Essen rein.
So. Nee, eben, deswegen ist das die bessere Möglichkeit, eigentlich irgendwas zu probieren. Mhm. Weil erstmal hast du zwei Hände, wenn du zum zweiten Mal probieren musst. Ja. Köche waschen sich permanent die Hände. Mhm. Das heißt, die sind sauberer als alles, was man sich vorstellen kann. Mhm. Und das ist doch viel besser, als mit dem Löffel 10-mal hintereinander mit dem gleichen Löffel, den man ablutscht, ins Essen zu gehen. Oder es gibt natürlich den Trick mit zwei Löffeln.
Ja.
Die sich dann nicht berühren und so. Aber viel einfacher ist das mit den Fingern.
Mhm. Ich habe übrigens letztens aus Versehen, also aus so einem Reflex habe ich was aus einem kochenden Topf rausgeholt, ne?
Mhm.
Und war erstaunt darüber, dass es überhaupt gar nicht wehgetan hat, weil ich schnell genug war. Aber ich habe mich in dem Moment so erschrocken. Ich habe einfach in kochendes Wasser gefasst. Aber das war vollkommen in Ordnung. Das ging.
Ich mache das öfter, wenn ich wissen will, ob ich...
Ob es warm genug ist.
Ne, so Nudelwasser. Manchmal weiß ich nicht mehr, ob ich da schon Salz drin habe oder nicht. Und dann tauche ich ganz schnell meinen kleinen Finger da rein. Mhm. Und lutsche den ab. Und dann weiß ich, ob da Salz drin ist oder nicht. Und das tut nicht so weh.
Nee, also wie gesagt, ich hab halt auch einen Löffel rausgefischt. Das geht.
Dann ist so zack. Dann, ja, man muss schnell sein.
Ja. Ja, viel Zeit würde ich mir jetzt nicht lassen, aber der Schreck war größer als die.
Ja.
Gut, aber das sind so dann eher so solche handwerklichen Fehler, ne? Als jetzt inhaltliche Fehler.
Ja.
Wahrscheinlich. Okay. Schöne Frage hier, wobei die Fragestellung ein bisschen komisch ist, finde ich, aber wie erkennst du am ersten Bissen, ob jemand kochen kann?
Wenn das geschmacklich irgendwie stimmig ist. Du merkst sehr schnell, ob irgendwas richtig gewürzt wurde, zum Beispiel. Mhm. Ist ja immer nicht nur meine Theorie, sondern da ist ja auch wissenschaftlich was dran. Das ist so ein, was den Salzgehalt einer Speise angeht, gibt es so eine Art Sweet Spot. Das heißt, man sagt immer, du kannst ja noch am Tisch nachsalzen. Aber das kannst du ja nur oberflächlich.
Ja.
Deswegen merkst du schon, dass jemand bewusst gewürzt hat, das merkst du mit dem ersten Bissen.
Kann aber ja auch ein Zufall sein.
Also Zufall.
Du kannst ja jetzt nicht am ersten Bissen sagen, der kann kochen. Also du kannst am ersten Bissen sagen, der kann nicht kochen, aber du kannst nicht.
Ja, richtig. Genau. So rum würde ich das drehen.
Ja, okay. Gut, vielmehr gibt diese Frage nämlich jetzt auch nicht mehr her.
Nee.
Und da wir schon zwei Fragen haben, machen wir jetzt einfach noch eine dritte und dann sind wir nämlich bei den klassischen Frag den Koch Fragen. Drei Fragen nämlich.
Ja.
Und den Rest bewahre ich für später auf. weil du musst ja heute noch Topf schlagen. Du musst mit deinen Freunden noch Topf schlagen und ja, mit Handschuhen eine Tafel Schokolade auspacken.
Ja, und Brezel schlagen.
Was Brezel schlagen denn?
Brezel schlagen? Kennst du das nicht?
Nee.
Also zu unseren Kindergeburtstagen haben meine Eltern immer so einen großen, so einen 60 Zentimeter großen Brezel aus Weckmann-Teig, also so Weckbrezel quasi. Mhm. Der wurde dann an einem Baum aufgehängt und wir Kinder mussten alle mit verbundenen Augen schlagen und wir durften dann essen, was runterfiel, glaube ich.
Ich glaube, die wollten euch veräppeln.
Vielleicht.
Die standen da drumherum und haben sich beömmelt.
Aber ich hatte trotzdem eine glückliche Kindheit.
Und dann durfte man essen, was von so einem alten Mürbeteig da runterfällt. Nee, ich kenne nur dieses erniedrigende Kindergeburtstagsspiel mit so dicken Winterhandschuhen und Mütze und Schal an und dann eine in 1000 Lagen eingepackte Tafel Schokolade mit Messer und Gabel auspacken.
Kenne ich auch.
Ja, auf jeden Fall, das steht hier alles gleich noch bevor. Letzte Frag den Kochfrage. Oh, aber die ist vielleicht schön. Kocht man anders, wenn man wütend, traurig oder verliebt ist?
Nein.
Also letzteres würde ich jetzt mal ausschließen. Aber wenn du so richtig schlecht gelaunt oder wütend bist?
Nee.
Kochst du dann nicht so fester oder so?
Nee. Also das sind einfach professionelle Handgriffe und Techniken, die man irgendwie abrollt, während man arbeitet, egal wie man drauf ist.
Aber vielleicht bist du ein bisschen lauter dann mal. So, dass man die Pfanne lauter hinstellt.
Vielleicht. Ja. Aber das Essen wird genau so, wie wenn ich gute Laune hätte.
Die Professionalität dahinter kann ich verstehen, aber ganz glauben kann ich es nicht. ob man jetzt so, wenn man so richtig mit Laune da ist und abschmeckt, aber andererseits ist ein Handwerk ist ein Handwerk ist ein Handwerk, ne?
Ja. Mhm.
Und wäre ja auch schlecht, wenn jeder Gast schmecken würde, wie du drauf bist.
Eben. Boah, der hat immer schlechte Laune.
Heute aber ganz, ganz schlechte Laune. Ah, so, pass auf, die Fragen bewahre ich auf, weil dann muss ich einfach fürs übernächste Mal weniger vorbereiten.
Genau. Und wir haben schon wieder überzogen.
Eben.
Da werden die Tagesthemen bestimmt sauer sein.
Ja, und ich muss ja, wir nehmen ja jetzt, nämlich eigentlich muss man ja sagen, du hast mit dem Topfschlagen noch ein bisschen Zeit und ich muss nämlich jetzt ja eigentlich super schnell vor den Fernseher, weil wir haben noch gestern und gestern Abend war eine Essensprüfung. Und die ganze Woche war erst eine Essensprüfung und ich liebe doch die Essensprüfung beim Dschungelcamp.
Ja.
Deswegen muss ich das jetzt nämlich jetzt gleich schnell noch nachgucken und
Hau rein.
Deswegen mache ich jetzt ganz schnell, ich bedanke mich wahnsinnig fürs Zuhören. Wir packen die schöne Musik, die Schwurfmusik auf die Recki Geburtstagstanzliste. Und danke nach da draußen. Wir hören uns nächste Woche. Ich überlasse die letzten Worte dem Recki Reck. Tschüss, winke, winke.
Auch ich bedanke mich für eure Anwesenheit und dass ihr nicht gleich abgeschaltet habt. Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Schwenkt der Hut.